Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge von Agatha's Memories. Mein Name ist Manuel Kronast und das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. In diesem Podcast lese ich mich, gemeinsam mit allen, die Lust dazu haben, durch die Werke von Agatha Christie nahezu chronologisch. Und wir sind im Juli 1933 angekommen. Im Nash's Pall Mall Magazine erscheinen unter dem übergeordneten Titel More Arabian Nights of Parker Pyne drei Kurzgeschichten von Agatha Christie, wie der Titel schon sagt, um den Detektiv, inzwischen kann man ihn Detektiv nennen, Parker Pyne. Nash's Pall Mall Magazine, ein Monatsmagazin, ein Literaturmagazin, die Nachfolgezeitschrift des ehrwürdigen Pall Mall Magazine, benannt nach der gleichnamigen Straße in London und gegründet von William Waldorf Astor. Nash's Pall Mall Magazine hatte im Grunde weder etwas mit Nash noch mit der Pall Mall zu tun, sondern gehörte William Randolph Hearst, dem amerikanischen Zeitungsmogul, der damals zumindest die westliche Medienlandschaft dominierte. Aber ein Magazin, das etwas in der Krise steckte, in den Nachwehen der Weltwirtschaftskrise, und insofern half ihm der altehrwürdige Name wenig, aber man hoffte, dass es vielleicht mit einer Erfolgsautorin wie Agatha Christie besser ginge, aber auch das half dann nicht so viel. Wenige Jahre später war dieses Magazin dann endgültig tot. Aber gut, das ist für diese Geschichte natürlich völlig irrelevant. More Arabian Nights of Parker Pyne, eine ganz kleine Kurzgeschichtensammlung, und Arabian Nights, der Titel der legendärischen arabischen Märchensammlung auf Deutsch, Geschichten aus Tausend und einer Nacht, das weckte natürlich Erwartungen. Ich glaube nicht, dass das Agatha Christies Idee war, diese Kurzgeschichten-Trilogie so zu nennen. Es war eher die des Herausgebers, der auch auf der Welle der Begeisterung für das exotisch-orientalische reiten wollte. Ich halte das für keine gute Wahl, denn es trifft es einfach nicht. Die Geschichten geben das nicht her, es sind keine Geschichten aus Tausend und einer Nacht, obwohl das arabische Setting schon ziemlich stark ist. Es sind allerdings genauso wenig typische Kriminalgeschichten, auch wenn es in ihnen um Verbrechen geht. Besonders die vorliegende allerdings behandelt auch grundlegende Fragen der menschlichen Natur, geht ins Philosophische oder Psychologische und, insofern vielleicht der Anknüpfungspunkt Arabian Nights, auch wieder ist die Geschichte eingewoben in eine atmosphärische Schilderung des Nahen Ostens. Ich habe allerdings nicht herausgefunden, ob Agatha Christie vor der Abfassung der Geschichte schon selbst in Petra gewesen war. Das war ja bis jetzt immer die Vorbedingung dafür, dass sie ein bestimmtes Setting gewählt hat, dass sie es schon kannte. Insofern kann es gut sein, sie war auf jeden Fall in den 30ern in Petra und hat dann später die Felsenstadt zum Setting ihres Romans Appointment with Death gemacht. Es geht nun also um die Geschichte mit Mr. Parker Pyne, The Price of Pearl. Auf Deutsch lautet der Titel Eine Perle von Wert, was es ungefähr aber nicht ganz genau trifft. Parker Pyne ist inzwischen auf seiner Urlaubsreise in Petra angekommen und er ist dort Teil einer bunt gemischten kleinen Reisegruppe. Ein amerikanischer Business-Mogul mit seiner augenscheinlich verwöhnten jungen Tochter Carol, die einzige Frau in der Reisegruppe und dadurch natürlich in einer besonderen Rolle, die sie auch genießt. Dazu der schweigsame, gut aussehende Sekretär. Dann ein wichtigtuerischer englischer Member of Parliament, den Carol nach dem Willen ihres Vaters heiraten soll, ein französischer Offizier und ein bekannter Archäologe, wahrscheinlich Brite. Und dann eben Parker Pyne, von dem knapp gesagt wird, er atme britische Solidität. Er ist am Anfang nur ein zuhörender Teil der Reisegesellschaft und entwickelt sich dann nach und nach, besonders als es dann zum Kriminalfall kommt, zu ihrem Mittelpunkt. Wie beginnt diese Geschichte? Die Geschichte beginnt beim Abendessen im Gemeinschaftszelt inmitten der Ruinenstadt von Petra und es entspinnt sich ein Gespräch, das einerseits sehr spannend ist und auf der anderen Seite ganz viele Verknüpfungen hat zum späteren Verlauf der Geschichte und damit auch zum Kriminalfall. Zunächst geht es, wie es wahrscheinlich damals üblich war und heute wahrscheinlich auch so wäre, es gibt eine hitzige Diskussion über die politischen Verhältnisse im Nahen Osten, an denen sich einige engagiert beteiligen und andere beteiligen sich gar nicht an der Diskussion. Aber dann geht die Unterhaltung weit zurück in die Vergangenheit Petras. Deshalb hier einige Sätze dazu. Petra ist eine Ruinenstätte in Jordanien. Sie ist gelegen in einem unzugänglichen Felstal, aber trotzdem schon seit prähistorischer Zeit besiedelt. Die ersten Siedlungsspuren, die datieren von 9000 vor Christi. Seit 1985 ist das ganze Ensemble Weltkulturerbe der UNESCO und ist heute einer der Touristenmagneten des Nahen Ostens. Besonders sehenswert sind offensichtlich, ich bin noch nicht da gewesen, sind die aus dem roten Sandstein gehauenen, über die Jahrtausende bemerkenswert gut erhaltenen Felsentempel. Aber es gibt auch viele andere Spuren der unterschiedlichen Besiedlungen dieses Felsentals. Petra war durch seine Lage gut geschützt und praktisch uneinnehmbar und gleichzeitig gut mit Wasser versorgt, was durch ein ausgeklügeltes Aquäduktsystem noch verstärkt wurde. Der Legende nach war es dort, dass Mose sein murrendes Volk, das er gerade aus Ägypten befreit hatte, damit besänftigte, dass er mit einem Stock auf den Felsen schlug und dann kam Wasser heraus. Seit 500 vor Christus die siedelten dort die arabischen Nabatäer und sie schufen im Verlauf der nächsten Jahrhunderte ein lokal wichtiges, bedeutendes und mächtiges Reich mit beträchtlichem Reichtum. Das verdanken sie vor allem dem Fernhandel, denn Petra war ein Handelsknotenpunkt, eine bevorzugte Station für Karawanen aus Arabien, Afrika, China, Europa und, praktisch aus der gesamten damals bekannten Welt. Auch nach einer deutlichen Niederlage gegen Rom stand das Reich noch einige Jahrhunderte weiter, auch häufte weiter Reichtum an, dann aber kam der Abstieg durch Erdbeben, Misswirtschaft und den Verlust wichtiger Handelsrouten. Während der Kreuzzüge gewann es dann wieder kurzzeitig an Bedeutung, es wurde ein Erzbistum Petra gegründet, aber dann ging es schnell wieder abwärts und außer durchziehenden Beduinen wohnte niemand mehr dort. Auf dem europäischen Schirm erschien Petra erst wieder 1812. Nach 1920 wurde es dann archäologisch und touristisch erschlossen. Viel später, im 20. Jahrhundert, wurde Petra dann der breiten Weltöffentlichkeit vertraut durch den Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Zur Zeit Agatha Christies war England fasziniert von der malerischen Ruinenstadt und der wechselhaften Geschichte. Es gibt ein, dazu kommen wir dann natürlich auch noch, wenn ich das Buch vorstelle, aber das originale Buchcover von Appointment with Death ist eine ganz wunderbare Zeichnung, die diese Ruinenstadt darstellt. Zurück zur Kurzgeschichte. Die Geschichte Petras inspiriert nun auch die Fantasie der kleinen Reisegesellschaft. Denn Carol hat offenbar genug von dem Politikgerede und sie äußert ein romantisches Interesse an den Nabatäern, die vor langer Zeit eben dort an dem gleichen Ort gewohnt hatten und auch Reichtum anhäuften. Dieses Interesse wird aber trocken gekontert mit der Bemerkung, die Nabatäer seien eigentlich nur Diebe im größeren Maßstab gewesen, die Karawanen auf ihre eigenen Handelsrouten lockten, indem sie die anderen durch Banditen unsicher machten. Ob diese Ansicht, immerhin vertreten durch den Archäologen Dr. Carver, historisch korrekt ist, ist letztlich nebensächlich, denn daran entzündet sich nun eine Diskussion über die Natur der Ehrlichkeit und damit auch der Unehrlichkeit. Diese Diskussion ist nicht nur hochinteressant, sondern wie gesagt auch sorgfältig komponiert, weil nahezu alle ihrer Elemente für den Rest der Geschichte und vor allem für das Verbrechen eine Rolle spielen. Da wird zum Beispiel die Meinung vertreten, dass Ehrlichkeit von der jeweiligen Kultur abhängig sei. Mit der rassistischen Aussage des Franzosen, Araber hätten keine Probleme mit Diebstahl und Lüge. Es käme aber darauf an, wem sie etwas stehlen. Ein Dieb sei immer ein Dieb. Diese Bemerkung von Sir Donald, die durchaus Anklang findet, sorgt dann für seltsame Reaktionen bei anderen. Und schließlich bringt Mr. Parker Pine den Begriff des Breaking Points ins Gespräch. Das könnte man mit Kipppunkt übersetzen, an dem der Charakter eines Menschen plötzlich von der Ehrlichkeit zur Unehrlichkeit umkippt, also auch bricht, Breaking Point, womöglich aus völlig trivialem Anlass. Dazu ein längeres Zitat. There's the breaking point, for instance. What do you call the breaking point? Asked young Hurst, speaking for the first time. He had a deep, rather attractive voice. The brain is adjusted to carry so much weight. The thing that precipitates the crisis, that turns an honest man into a dishonest one, may be a mere trifle. That is why most crimes are absurd. The cause, 9 times out of 10, is that trifle of overweight, the straw that breaks the camel's back. Da ist zum Beispiel der Kipppunkt. Was nennen Sie Kipppunkt? Fragte der junge Hurst, der zum ersten Mal das Wort ergriff. Er hatte eine tiefe, ziemlich attraktive Stimme. Das Gehirn ist so eingestellt, dass es nur eine bestimmte Last tragen kann. Das, was die Krise auslöst, was einen ehrlichen Menschen in einen unehrlichen verwandelt, kann eine Kleinigkeit sein. Das ist der Grund, warum die meisten Verbrechen absurd sind. In 9 von 10 Fällen ist die Ursache eine Kleinigkeit zu viel an Gewicht. Der Strohhalm, der dem Kamel den Rücken bricht. Soweit dieses Zitat. Man könnte auch mit einem deutschen Sprichwort sagen, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf Carols teure Perlenohrringe, die sie die Tendenz hat, dauernd zu verlieren. Als sie sich am nächsten Tag auf den Weg zu einer antiken Opferstätte machen, passiert genau das. Carol verliert ihren Ohrring, er wird nicht gefunden und es gibt keine andere Erklärung dafür, als dass jemand aus der Gesellschaft ihn an sich genommen hat. Parker Pine übernimmt die Ermittlungen fast zwangsläufig und seine Lösung ist auch dieses Mal wieder zwingend und sauber ermittelt. Und wie gesagt, eine wichtige Rolle spielen das Gespräch zu Beginn und die Unterströmungen, die in ihm, in diesem Gespräch, nicht zur Sprache kommen, aber bemerkbar sind. Am Ende steht dann tatsächlich ein Happy End und zwar für alle. Vielleicht am besten ausgedrückt mit dem Satz eines der Reisenden: Then we're all poor devils all together. So sind wir alle zusammen arme Teufel. Und dazu Parker Pines Zitat des englischen Aufklärungsdichters Alexander Pope: A fellow feeling makes us wondrous kind. Ein gemeinsames Gefühl macht uns wundersam freundlich. Gemeinsames Gefühl. We're all poor devils all together. Eine schöne Geschichte. Ein ebenso scharfsinniger wie sympathischer Detektiv, eine geschickte Konstruktion, eine simple, aber tiefgreifende Handlung und ein spontan ausgedachtes und intelligent durchgeführtes Verbrechen. Der damaligen Zeit zu schulden und sicher nicht die Stimme der Autorin sind die rassistische Bemerkung über die Araber und das N-Wort in seiner abfälligsten Version. Ich vermute mal, dass es nur in meiner Faksimile-Version noch zu finden ist. Also, unabhängig davon, Leseempfehlung. Beim nächsten Mal sind wir auf dem Nil unterwegs, in einer Geschichte, die nur zufällig den Titel eines der bekanntesten Romane von Agatha Christie trägt. Death on the Nile. Tod auf dem Nil. Soweit kommt es dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören heute und alles Gute.